Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Neues Stiften. Und ich freue mich sehr, dass wir unseren Digitalexperten, unseren Online-Fundraiser hier heute bei uns haben. Herzlich willkommen, Nico Reis.
Jörg, vielen Dank. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, prima. Nico Reis, für alle, die ihn nicht kennen, ist unser Digitalexperte von Neues Stiften, aber natürlich auch der Gründer von Altruia. Vielen dürfte die Firma bekannt sein, Online-Fundraising, und der jetzige Head of Partnerships bei Raise Now. Das ist die Firma, die quasi mit Altruia zusammengegangen ist und in seiner Funktion eben zuständig für all diese Dinge. Und wir haben heute sonst haben wir illustre Gäste, diesmal haben wir ein illustres Thema aus aktuellem Anlass. Nico, du hast dich ein bisschen, glaube ich, mit ChatGPT beschäftigt, oder?
Richtig, richtig. Wie so viele hat auch uns dieses neue Thema in unserer Branche nicht kalt gelassen. Und das haben wir jetzt mal als Anlass genommen, dass wir uns da mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Ich glaube, die meisten werden zumindest davon gehört haben. Wenn nicht, machen wir vielleicht am Anfang nochmal so eine kurze Einführung. Okay. Aber das Thema haben wir uns mal angeschaut, genau.
Genau, das ist deswegen spannend, weil wir ja aus zwei völlig unterschiedlichen Branchen kommen und quasi in den gemeinnützigen Organisationen zusammenfinden. Du quasi vom Online-Fundraising, ich von der Kommunikation. Und trotzdem geht in beiden Branchen mehr oder weniger die Angst um, in meiner zumindest ganz stark, vor dieser neuen künstlichen Intelligenz. Also kurze Erklärung von meiner Seite, ChatGPT, ein Tool, wer es noch nicht kennt, ich glaube auf AI.com oder so kann man sich registrieren. Mittlerweile muss man auch, um nicht immer eine Besetztmeldung zu bekommen, 20 Euro im Monat bezahlen, glaube ich. Und dann kann man quasi mit dieser textbasierten KI sich austauschen und kann die zum Beispiel Bücher schreiben lassen oder ganze Artikel und all diese Dinge. Man kann die auch kleinere Programme programmieren lassen, wie ich mir habe sagen lassen, in relativ guter Qualität. Und eben im Wesentlichen halt bis jetzt Texte schreiben und erzeugen lassen, das ist das, was meiner Branche so viel Angst macht. Habe ich das soweit richtig wiedergegeben, Nico?
Ja und nein, also du hast das völlig richtig wiedergegeben. Natürlich ist ChatGPT jetzt mal so das bekannteste Programm und das wahrscheinlich was ja so wie Tempo für Taschentücher wahrscheinlich irgendwo steht, zumindest aktuell. Insgesamt steht das Ganze natürlich für ein viel größeres Thema, nämlich KI, also künstliche Intelligenz eigentlich und was, wo das alles wo reingeht. Und Texterstellung ist sicherlich jetzt mal so das Einfachste, sag ich mal so das Bekannteste, weil das halt der direkteste Input-Output von Mensch zu Maschine irgendwo ist oder Maschine zu Mensch in dem Fall. Natürlich steht das Ganze aber vielleicht noch für eine viel größere Thematik, die insgesamt dann damit möglich sein wird. Aber für viele Menschen, gerade in den schreibenden Berufen, die genau eben mit dieser ersten Welle, sage ich es jetzt mal, also wo es genau wirklich um Texte geht, die davon betroffen sind, wird das sicherlich irgendwo Veränderungen mit sich bringen. Das ist richtig, ja.
Ganz genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass ja viele Menschen im Moment für Websites schreiben. Also viele Journalisten sind Online-Journalisten, die halt nach SEO-Gesichtspunkten schreiben, die berühmten Algorithmen von Google, die auf bestimmte Wörter reagieren. Dafür setzt man im Moment noch Journalisten ein, also Menschen aus Fleisch und Blut. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt eben dieses ChatGPT, die künstliche Intelligenz, und viele, auch gemeinnützige Organisationen, die ich kenne, fangen jetzt an, es einzusetzen. Sich sagen, Mensch, da kann ich mir ja relativ günstig quasi die Texte schreiben lassen. Und die Frage, die sich uns natürlich stellt, gerade weil du aus dem Online-Fundraising kommst oder beziehungsweise hat auch mit dem Fundraising zu tun, habe ich neulich eine Überschrift gelesen für, ich glaube, die Tagung, ich glaube, es ist der Deutsche Stiftungstag oder so, wo es hieß, hilft uns ChatGPT beim Fundraising oder aber auch ersetzt künstliche Intelligenz bald das Fundraising. Wie ist es in deinem Bereich?
Ja, manche wären ja schon froh, wenn wir nicht nur künstliche Intelligenz, wenn wir überhaupt menschliche Intelligenz hätten bei manchen Themen. Ich glaube.
Ui.
Ja. Also ich glaube, meine Meinung kann man wahrscheinlich auf einen Punkt zusammenfassen an der Stelle. Ich glaube, es ist zumindest zum aktuellen Status quo, und ich glaube, das muss man immer sagen, wir strahlen das Ganze jetzt im März 2023 aus. Wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Der Startpunkt für Texterstellung, Der ist wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich kann jedem empfehlen, auch jeder, der es noch nicht ausprobiert hat, der sich da vielleicht nicht rantraut, das ist wirklich echt eine sehr, sehr simple Art der Bedienung oder Benutzerführung. Man hat ein offenes Texteingabefeld, wo man quasi wie ein Chat-Tool, vielleicht erklären wir das mal auch allen, die es noch nicht benutzt haben, wo man wirklich eine Frage stellen kann oder eine Aufforderung, so wie wenn ich mit jemandem chatten würde. Ja, also zum Beispiel, bitte schreibe einen Spendenaufruf für meine Tierschutzorganisation Name XY mit dem Ziel Dauerspender für Hunde in unserem Tierheim zu generieren. Mhm. Punkt. So. Und dann legt ChatGPT los. Und dann kommt wirklich innerhalb von ein paar Sekunden bis zu einer Minute, je nachdem wie lang oder wie komplex das Thema ist, kommt dann erster Entwurf. Und ich empfehle es wirklich jedem einfach mal das auszuprobieren, weil dieser erste Wurf ist gar nicht so schlecht. Der ist wirklich grammatikalisch, in den meisten Fällen echt ziemlich sauber. Da können sich manche offensichtlich noch eine Scheibe von abschneiden. Und das trifft manchmal. Es ist nicht nur so ein nichtssagender Textblabla, sondern es ist in vielen Fällen echt relativ gut geschrieben. Damit kommen wir aber auch schon zu den Herausforderungen. Natürlich ist das nicht 110% wirklich von unserer Organisation geschrieben. Das ist natürlich klar. Das heißt, meine Erkenntnis bislang und auch bisher mein Urteil ist, es ist ein super Startpunkt, um mich quasi, sei es mal, inspirieren zu lassen. Ich würde trotzdem, glaube ich, meine Mission, Vision, meine Organisation, alles, was wirklich so an die tiefe DNA rangeht, da sollte mindestens ein Mensch nochmal drüber gehen. Ja, wie bei den meisten Textthemen, da muss nochmal jemand drüber gehen, um, naja, nicht den menschlichen Ton, den vielleicht auch, aber um wirklich so die Essenz, wer wir als Organisation sind, das zu treffen. Nichtsdestotrotz, als erster Wurf und gerade als schreibende Kunst kennt man das ja, man hat ja manchmal so eine Textblockade und jetzt muss ich hier auf einmal den Text rausschreiben, mhm. Da ist das schon eine große Erleichterung. Ja. Mhm. Und dafür finde ich es wirklich gut. Damit ergänzt, und das ist vielleicht ein bisschen noch deine Frage vorhin, ob das jetzt uns im Fundraising ersetzen wird. Ich glaube, wenn wir Fundraising, also für mich ist das ein Werkzeug, ganz klar, das wird nicht das Fundraising, oder zumindest auf mittlere Sicht, nicht das Fundraising oder den Fundraiser ersetzen, aber es ist ein extrem hilfreiches, powerful, mächtiges Werkzeug, das ich benutzen kann. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich muss jetzt verschiedene Spendenaufrufe schreiben, weil ich in Zukunft meine verschiedenen Spendensegmente, meine Spenderzielgruppen verschieden adressieren möchte. Mhm. Und zwar habe ich vielleicht die Dauerspender, ich habe die älteren Dauerspender, ich habe die jüngeren, ich habe die Einmalspender, ich habe die Katastrophenspender, ich habe all diese verschiedenen Zielgruppen, verschiedene Demografien, die dahinter stehen. Und ich muss für alle die, möchte ich irgendwie individualisierte Texte erstellen lassen. Dann komme ich da an eine ziemlich große Masse an Texten, die ich jetzt offen gestanden, wenn ich alleine schreibe, auch vielleicht nicht alle auf Nobelpreisniveau irgendwie schreiben würde. Ja? Und dabei ist das aus meiner Sicht ein echt sinnvolles Werkzeug, wo ich mich unterstützen lassen kann, wo ich all das nutzen kann, was die künstliche Intelligenz da wirklich zu bieten hat.
Also das kann ich nur aus meiner Sicht nochmal unterstreichen. Also tatsächlich, du spielst ja an auf die Quantität der Texte, ne? Weniger auf die Qualität. Ja. Also natürlich gibt es im Moment ein ganz spannendes Phänomen, also auch zu den Nachteilen. Es fangen nämlich verschiedene Leute an, inbegriffen sich selber quasi, also ChatGPT schreibt mal einen Lebenslauf über Jörg Schumacher. Ja,
ja, ja. Ja.
Und da kommen tatsächlich kuriose Sachen raus. Also das Funktionen und Stationen bei, die du nie in deinem Leben absolviert hast. Ja. Und so ist zum Beispiel auch Gregor Gysi, Geschichte inzwischen in der Bild-Zeitung, hat Gregor Gysi offensichtlich zugegeben, er war inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, sogar mit Links hinterlegt, die aber allesamt in die Irre führen. Also genau, also ich glaube, der Punkt ist an der Stelle, dass man das durchaus als Ausgangsbasis nehmen kann, aber dass man natürlich immer noch mal mit einem kritischen Auge drauf gucken muss. Weil man muss auch eins sagen, für alle Zuhörer, die das jetzt noch nicht so kennen, die Basis für ChatGPT ist, wie sollte es anders sein, das Internet. Ja, ja. Und ich glaube auch auf dem Stand, korrigiere mich, von 2021, da hat man nämlich quasi aufgehört, die Programmierung zu aktualisieren, beziehungsweise den Wissensstand zu aktualisieren. Das bedeutet, also der greift auf Informationen im Netz zu und diese Informationen sind natürlich, wie man eben gehört hat, mehr oder weniger heikel und mehr oder weniger verlässlich. Also das muss man natürlich dann immer noch mal gucken, die Fakten sein. Aber ich glaube, in deinem Bereich, wenn es darum geht, auch beim Online-Fundraising und die Programmierung, da ist die künstliche Intelligenz schon relativ weit fortgeschritten, oder?
Absolut. Und jetzt mal simpel gesagt, wenn Der Lebenslauf von Gregor Gysi ist natürlich wieder so ein Edge-Case, ja, der von vielen natürlich solche Beispiele anderer zitiert werden, wo man überall Möglichkeiten findet, wo das Ganze nicht klappt. Wenn ich jetzt aber überlege, mit wie vielen Organisationen ich gesprochen habe in den letzten Jahren, die gesagt haben, naja, jetzt Social Media Fundraising, da müssten wir jeden Tag was schreiben. Wer soll denn das schreiben? Ja. Naja, jetzt habt ihr jemanden. Ja? Ja. Das heißt, genau sowas, dafür kann ich es ja nutzen. Und das sind ja dann wirklich unverfängliche Punkte, wenn ich sage, okay, erstell mir bitte einen Facebook-Post, einen LinkedIn-Post, was auch immer, für jeden Tag der Woche oder 3, 4, 5 Mal die Woche. Dann sitzt da sonst ein Mitarbeiter vielleicht einfach pro Post irgendwie eine Stunde schnell da. Mhm. Und das habe ich jetzt halt einfach wirklich in 5 Minuten. Ja, da muss ich nochmal drüber lesen. Genau. Sollte ich, muss ich, definitiv.
Achtung, das Ressourcenproblem habe ich damit vielleicht nicht auf Anhieb gelöst, denn ich brauche nochmal einen, der drüber guckt. Aber
derjenige ist halt schneller damit.
Ja, genau. Aber der braucht natürlich weniger Zeit, als wenn ich diese Texte alle einfach per Hand erstellen müsste.
Genau, absolut. Und dabei, glaube ich, hilft das auf alle Fälle sehr. Aber du hast es gerade angesprochen, im Online-Fundraising gibt es ja eben nicht nur die Texterstellung, sondern ich glaube, vielleicht können wir damit auch so ein bisschen den Schwenk schaffen zu anderen Funktionen, die da mitkommen werden. Und zwar, also abgesehen von Texterstellung für die verschiedenen Spenderzielgruppen und Spendenaufrufen, wo ich einfach viel, viel bessere und mehr Texte vielleicht auch schreiben kann, gibt es aber noch andere Anwendungsfälle. Also ein simples Beispiel ist so ein Chatbot. Ja? Also jetzt nicht der ChatGPT-Chatbot, sondern Organisationen wollen und sollten aus meiner Sicht ja auch viel, viel mehr in die Kommunikation treten mit ihren potenziellen oder aktuellen Spendern. Das heißt, wenn ich als Organisation auf meiner Webseite einen Chat anbiete, wo Menschen die Fragen haben zu meinem Jahresbericht, zur Verwendung der Spenden, zu was wir überhaupt machen, zu Hilfsangeboten etc., dann ist das immens ressourcenaufwendig. Ja, im Zweifel habe ich irgendwelche Bürozeiten, also unser Chat ist erreichbar von irgendwie 9 bis 16 Uhr, am Wochenende natürlich gar nicht, weil meine Mitarbeiter ja da irgendwo den Chat bedienen müssen. Zudem ist es für die, die werden rausgerissen aus ihrer alltäglichen Arbeit, oder ich habe Ressourcen wiederum jemand, der den Chat bedienen muss, den ich vorher nicht hatte. Und dabei sowas gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle Funktionen, also jetzt nicht auf ChatGPT basierend, sondern einfach durch künstliche Intelligenz, die einfach die häufigsten Fragen, die immer so gestellt werden, wo ich so einen Chatbot trainieren kann, der immer besser wird, der unter uns gesagt einfach 98% der Fragen, die immer wieder in so einem Chat gestellt werden, rund um die Uhr beantworten kann. Ja, den muss ich am Anfang trainieren, den muss ich auch am Anfang auch kontrollieren, dass die richtigen Antworten dabei sind, oder ich kann die hinterlegen sogar, dass nur diese rausgeschickt werden. Aber das ist zum Beispiel aus meiner Sicht eine tolle Möglichkeit, wie eine Organisation künstliche Intelligenz, das ist vielleicht noch nicht mal richtig künstliche im streng genommenen, wenn das aber vordefinierte Texte sind, aber wie ich einen Mehrwert an meine Spender bieten kann und gleichzeitig Ressourcen nicht benutzen muss von meinen Mitarbeitern und die wahrscheinlich sogar noch dankbar sind, weil so ein Chat bedienen ist jetzt auch nicht die spannendste Aufgabe, die ich in meinem täglichen Alltagsleben so irgendwie habe.
Ja. Aber jetzt frage ich mal ganz konkret, also erstens, nutzt ihr das bei RaceNow schon?
Nee, weil wir, glaube ich, tatsächlich keinen Chat auf der Seite haben. Aber das ist eine gute Frage. Warum eigentlich nicht? Gebe ich gerne an die Kollegen weiter, ja.
Und das Zweite wäre natürlich, ja, es werden Ressourcen frei, aber eventuell werden auch Ressourcen nicht mehr benötigt. Ne? Das heißt, die Angst, die im Hintergrund sitzt, ist, klaut mir künstliche Intelligenz meinen Job quasi. Ist das berechtigt oder wie siehst du das?
Naja, gut, das ist ja gefühlt seitdem es die Menschheitsgeschichte gibt. Wann war der Aufstand der Weber, ja, oder irgendwann der Dreschpflegel-Leute, als dann irgendwann der Mähdrescher kam? Das ist natürlich so, dass gefühlt die intelligentesten 10% daran arbeiten, dass die untere Hälfte keinen Arbeitsplatz mehr hat. Ich glaube trotzdem, sich dem Gleichen zu verwehren, geht einfach nicht. Ja? Also ich glaube nach wie vor, dass wir gerade in Organisationen genug Tätigkeiten haben, die menschlicher Ressourcen oder menschlicher Arbeitskraft einfach benötigen. Das Beantworten von Standardtexten ist es halt einfach nicht mehr. Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich da, das sind jetzt auch jetzt nicht unbedingt die Jobs, die jemand so gern gemacht hat, ja, die jetzt da eine Intelligenz übernehmen kann oder eine Technik übernehmen kann. Ich gebe dir noch ein simples Beispiel, Spenderdatenanalyse. Ja. Da kannst du auch hergehen und sagen, okay, jetzt muss da ein armer Werkstatt oder irgendjemand aus der Buchhaltung muss da jetzt irgendwie tausende Excel-Zeilen durchforsten und zu gucken, wer meiner aktuellen Spender hätte denn Potenzial, mehr zu spenden oder Dauerspender zu werden oder sonstiges zu machen. Ja, das haben bestimmt vor 10, 20 Jahren mal Menschen gemacht oder jetzt immer noch bei vielen. Ja, so eine Spenderanalyse, Spenderdatenanalyse. Das kannst du mittlerweile so mit Predictive Donor Analytics, glaube ich, nennt sich das, kannst du wirklich klasse machen, dass du sagst, wir schauen, wie oft hat derjenige gespendet, welcher Postleitzahlenbereich, welche Summe hat er gespendet. Vielleicht haben wir auch eine Idee, wie alt derjenige ist, für welches Thema hat er gespendet, auf welchen Aufruf hat er gespendet, um demjenigen dann einen sogenannten Score einfach zuordnen zu können, um zu sehen, hat der vielleicht Potenzial, noch mehr spenden zu können. Und das ist aus meiner Sicht jetzt was, da glaube ich, schlägt sich jetzt niemand drum, sowas jetzt mit der Hand machen zu dürfen. Beziehungsweise es sind teilweise Datenmengen, die kriegst du als normaler Mensch wahrscheinlich einfach gar nicht verarbeitet. Ja. Dabei ein Tool nutzen zu können, hat super Mehrwert.
Ja. Okay, nun ist es aber natürlich so, wir wollen ja heute nicht nur auf ChatGPT, das haben, glaube ich, auch schon ganz viele gemacht und guckt, ne, wie ist künstliche Intelligenz jetzt aufgestellt, welche Jobs können die jetzt schon machen, wo kann man die einsetzen und da kommt man eben genau zu diesem Schluss, dass man sagt, okay, die Qualität, an der muss noch gearbeitet werden, aber mit der Quantität, da können wir zumindest was anpassen. Aber nun ist es ja, denke ich, auch keine große Hirnleistung, einmal zu überlegen, was passiert, je rasanter diese KI entwickelt wird oder sich auch selbst entwickelt. Ja, also ich habe das im Bereich des Videos Schnitts beispielsweise oder auch generell, was die ganze Filmproduktion angeht, dass natürlich alle Angst und Bange sind, weil sie sagen, also ganz ehrlich, bei dieser Entwicklung der künstlichen Intelligenz sind wir irgendwann angekommen, dass du sagen kannst, ChatGPT, dreh mir mal einen schönen Film auf der Grundlage von Hänsel und Gretel in der Anmutung von Steven Spielberg und Spielern wie Harrison Ford und Tom Hanks. Also sprich, irgendwann kommt ja wahrscheinlich auch der Punkt, wo künstliche Intelligenz ganze Bereiche überflüssig macht.
Absolut.
Diese Entwicklung und was glaubst du, wie lange ist die noch entfernt oder wie schnell geht das?
Ja, spannender, wichtiger Punkt. Ich glaube, Elon Musk hat irgendwann mal gesagt, wo er am meisten Angst hat, ist tatsächlich vor künstlicher Intelligenz und er hofft nur, dass sie nett zu uns sein wird. Wie so ein Satz von ihm. Und ja, tatsächlich, deswegen sage ich, Text ist so gefühlt das Einfachste, weil das ist halt von der Ausgabeform halt das Simpelste. Aber man kann sich mittlerweile Bilder erstellen lassen. Du kannst sagen, erstell mir ein Bild basierend auf irgendwie Comic mit einer großen Spinne, die irgendwie beängstigend ist. Und dann kriegst du da ein Bild gemalt, das wirklich noch nie gemalt wurde. Und das kannst du dann verfeinern und hast quasi Kunstwerke kreiert, genauso wie mittlerweile Musikstücke oder wie du eben sagst, Filme bestimmt jetzt auch schon. Filme habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Musik und Bilder habe ich schon gesehen. Das ist auf extrem hohem Niveau. Und ja, klar, kann man jetzt überlegen, wo sehr wird das unser tägliches Leben irgendwo, unser tägliches Arbeitsleben noch irgendwo befassen. Das heißt, ich glaube, es gibt einfach Themenbereiche, wo wir als Menschen, die Zusammenarbeit von Menschen untereinander, das ist was ich glaube, zumindest auf nähere Sicht, das Ding noch nicht ablösen kann. Aber alles, wo ich mir denke, wo ein Mensch aktuell an einem Computer sitzt und etwas arbeitet und etwas tut, mit irgendeinem Ergebnis, ob das jetzt die Excel-Tabelle ist, die Bildbearbeitung oder vielleicht auch das komponierte Musikstück am Computer, das können die Dinger irgendwann. Und das können die teilweise jetzt schon besser, als man vielleicht meint. Und ich bin da auch weit entfernt von, dass ich da jetzt sage, das ist alles super. Und ich empfehle nur trotzdem jedem, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, so wie wir das bei Social Media gemacht haben und bei anderen Themen der Digitalisierung, weil das dauert nicht mehr so lange. Und ich glaube, um da qualifiziert mitreden zu können, ist es essentiell wichtig, dass jeder in der Organisation sich da zumindest mal mit einem gewissen interessierten Geist und wachen Auge sich anschaut, was da möglich ist. Ein bisschen rumspielt damit, ob es für die alltägliche Arbeit nutzt oder nicht. Vielleicht findet man ein Werkzeug, das hilfreich ist. Aber sich, glaube ich, dem zu verschließen, halte ich für extrem gefährlich. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass wir es komplett aufhalten können werden. Ja, also jetzt zu sagen, nee, da machen wir nicht mit, das klappt halt nicht.
Ist das vielleicht auch in Zukunft eine Chance für Organisationen, die beispielsweise gar nicht die Ressourcen für Online
haben? Ja, natürlich.
Die einfach dann sagen, hier ChatGPT, mach mal mein Online-Fundraising. Also dann, wenn es irgendwann...
Ja, naja, Im Endeffekt natürlich, du kannst auf einmal, wenn du agil und da flink unterwegs bist, kannst du in viel, viel größeren Gewichtsklassen kämpfen, sage ich jetzt mal. Ja? Du sagst, ich hab vielleicht einen Mitarbeiter und der ist zuständig für die Erstellung von hunderten Spenden-Mailings. Der macht aber auch gleichzeitig die Kommunikation mit Bestandsspendern, analysiert die Spender, macht irgendwie den Customer Support, sucht vielleicht gute Projekte aus. Also ja, im Endeffekt, ich bin mir sicher, da wirst du, wenn du als Organisation effizient und effektiv unterwegs bist, kannst du da extrem viel auslagern. Vielleicht auch sogar irgendwann mal das komplette Fundraising. Ganz ehrlich, schau dir mal an, was bei Facebook aktuell passiert oder nicht aktuell, schon vor Jahren, dass Organisationen, die dieses Facebook-Fundraising nutzen, ja, am Ende des Tages, da habe ich aber auch schon vor Jahren davor gewarnt, da lagerst du dein Fundraising ja aus. Ja, da sagst du im Endeffekt, ja, wir möchten da dabei sein. Dann schlägt Facebook mir zu meinem Geburtstag irgendwie 4 Wochen vorher vor, weil Facebook weiß, wann ich Geburtstag habe, sagt, hey, guck mal, Organisationen hier irgendwie der NABU, die passen doch zu dir. Da hast du mal ein paar Sachen geliked. Hier, du hast bald Geburtstag. Wir haben dir schon mal einen Text erstellt, wir haben dir schon mal ein Bild hochgeladen und ein Logo von der Organisation ist auch schon drinnen. Mit einem Klick kann ich alle meine Freunde informieren. Den Text dafür haben wir dir auch schon mal geschrieben. Und dann werden da Spenden gesammelt. Die gehen zwar zu 100% wahrscheinlich an den NABU, aktuell zumindest noch, und ich glaube bei Facebook wahrscheinlich auch erstmal weiterhin, aber wer weiß, vielleicht gibt es dafür auch irgendwann eine Gebühr. Wer aber ich bin, wer die Spender sind, das haben wir bei Facebook schon gemerkt in den letzten Jahren. Das kann sich mal ganz schnell ändern, was da an Daten weitergegeben wird. Ja. Und irgendwann kriegen die halt vielleicht noch das Geld, weil ich glaube jetzt nicht, dass Facebook wirklich das Tierheim bauen wird und den Brunnen bohren wird. Ja, das darf ich dann noch machen als Organisation. Aber dann bist du ganz schnell in der Abhängigkeit, dass Facebook entscheidet, welche Organisation lebt und welche stirbt. Ja, wenn du dich komplett daraufhin da ausgeliefert hast, dass du sagst, ja, ich nehme das Geld gerne und mich interessiert gar nicht, wo es herkommt und wer der Spender dahinter ist. Deswegen, ich glaube, diese individuelle Spenderbeziehung, die ist elementar wichtig in Zukunft. Aber mit Facebook bist du ja schon auf eine gewisse Weise in der Richtung, dass das Fundraising ausgelagert wurde. Ja. Oder Amazon Smile war ja auch so ein bisschen von der Richtung her, vielleicht auf kleinerem Niveau.
Ja, ja, das machen ja viele. Das sind eben die Datenkraken in diesem Bereich. Aber vor dem Hintergrund verstehe ich jetzt nicht, also KI ja, aber dann keine Auswertung oder generell KI an der Stelle einfach nein.
Naja, ist ja schon mal, mit Nein werde ich sicherlich nicht sagen, weil also ich glaube, man muss sich den Ganzen halt erstmal nähern und sich das Ganze anschauen. Und ich sage nicht, dass das unreflektiert alles genutzt und gemacht werden sollte, das auf keinen Fall. Aber quasi bei Facebook machen wir ja schon viel davon und wissen es oder nehmen es vielleicht gar nicht als solches wahr. Bei Facebook ist, glaube ich, trotzdem nochmal der Unterschied, da hast du ja quasi gefühlt einen anderen Dienstleister, der da jetzt in irgendeiner Form was dafür macht, wo ich nichts für bezahle. Das ist ja immer so dieser Punkt. Bei Facebook denke ich immer, ich bezahle nichts dafür. Naja, in irgendeiner Form mit einer Währung bezahle ich halt doch. Wenn jetzt ChatGPT hergeht und sagt, hey, wir nehmen dafür $20 im Monat, das ist ja zumindest ehrlich. Das ist ja zumindest, pass auf, wir haben hier ein Werkzeug, das kannst du mieten für $20. Uns persönlich interessieren deine Daten überhaupt nicht. Dafür zahlst du uns $20 im Monat. Ist ja gefühlt der ehrlichere Weg fast schon, ja, wenn ich das als Werkzeug halt als solches benutzen kann. Also ich würde sagen, dass da eine Pauschalaussage kann ich da auch jetzt gar nicht treffen an der Stelle. Ich glaube, es sind verschiedene Werkzeuge, die ich benutzen sollte und zumindest sie mal kennenlernen sollte. Und dann mögen manche von den Werkzeugen für mich als Organisation hilfreich sein, ja, zum jetzigen Stand.
Wunderbar. Ein schönes Schlusswort.
Oh, vielen Dank. Na dann.
Herzlichen Dank und wir hören uns weiter, wenn wir hören uns wieder, wenn die KI einen von uns beiden ersetzt.
Oder uns beide.
Und ich bin sehr gespannt, wer das sein wird. Vielen Dank.
Danke, Jörg.